This podcast is brought to you by the wonderful people of Air Flyless.
この番組はエアやフライレスの提供でお送りします。
音楽スタート。
Sie hören die Hymne der ewigen Regierungspartei LDP. Text Iwatani Tokiko.Musik und Arrangement Yamamoto Naozumi. Komponiert in schlichtem C-Dur mit einer Portion Flexibilität im Timing aufgenommen, mit viel Inbrunst gesungen und bei allen LDP-Parteitagen seit Mitte der 1970er Jahre gespielt. Die Botschaft lautet: In unserem Land, da leben wir und errichten unsere Freiheit. Mit dem Blick stets auf das, was kommt, gerichtet, öffnen wir den Weg vom Heute ins Morgen. Hin zum Glück jedes Einzelnen, hin zum Glück aller.
Japan. Und dann das.
Einen Übersetzerpreis bekommen wir für unseren Versuch nicht, die Parteihymne ins Deutsche zu übertragen, aber uns geht es auch nur um die letzte Zeile, um das Glück jedes Einzelnen und das Glück aller Japanerinnen und Japaner. Vor etwa zwei Jahrzehnten kam der französische Präsident Sarkozy, oder wohl eher jemand in seinem Beraterteam, auf die Idee, nicht nur auf das Wirtschaftswachstum seiner Nation zu schauen, sondern auch zu fragen, ob die Menschen in Frankreich eigentlich glücklich sind.Das hatte nicht unbedingt mit Wirtschaftswachstum zu tun, erschien Sarkozy aber wichtiger. Bhutan war als Vorbild entdeckt worden. Dort gab es schließlich seit den frühen 1970er Jahren schon das Bruttonationalglück. Die deutsche Regierung fand die Idee mit dem Glück auch gut. Und die OECD und die EU, die UN, die Weltbank und so weiter. Und die LDP konnte sagen, von Glück singen wir seit 1975.
Dieser Podcast wird unterstützt von Air Flyless.
Nun ist nicht ganz klar, ob das Glück in der Hymne der LDP nicht vor allem Wohlstand bedeuten sollte. Dazu kommen wir aber später noch. Jetzt sei schon gesagt, dass Glück ein fieses Thema ist. Fies einmal, weil Glück nicht einfach definierbar ist und offenbar für Menschen in unterschiedlichen Kulturen zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Kontexten etwas anderes bedeuten kann. Und zum Zweiten...Man kann an jedem Forschungsdesign zu Glück herumnörgeln. Für Sarkozy machte sich niemand Geringeres als der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz ans Werk und versuchte mit einer Kommission Glück greifbar, operationalisierbar zu machen. Und natürlich ist auch er nicht von Kritik verschont geblieben. Deshalb erwarten Sie bitte von uns keine eindeutige Antwort auf Fragen wie: Sind die Menschen in Japan glücklich?Sind sie glücklicher als Menschen irgendwo anders auf der Welt? Vielleicht ist das Einzige, das wir mit Gewissheit am Ende sagen können, das Gegenteil von Glück ist nicht Pech, sondern Unglück. So wie das Gegenteil von glücklich, unglücklich ist. Bereiten Sie sich also bitte auf eine halbe Stunde vor, die Ihnen, sagen wir mal, Denkansätze bietet.Wir haben für dieses offensichtlich verwirrende Thema Professor Carola Hommerich an Bord geholt. Sie ist Soziologin an der Universität Sophia in Tokio und lebt seit über 15 Jahren in Japan. Wichtiger aber ist, sie forscht zu Glück oder, wie es die Soziologie vielleicht lieber nennt, subjektivem Wohlbefinden.Außerdem unterstützt uns Professor Florian Kulmas, der noch länger in Japan lebte, am Deutschen Institut für Japanstudien in Tokio eine Forschungsgruppe zum Thema Glück leitete und gegenwärtig Seniorprofessor an der Universität Duisburg-Essen ist. Unter den zahlreichen Büchern zu Japan, die er bisher verfasst hat, ist auch eines mit dem Titel »Die Illusion vom Glück – Japan und der Westen«.Und der Buchtitel deutet schon darauf hin, dass das mit dem Glück von der Kultur abhängt, in der man sich bewegt. Aber fragen wir zunächst Carola Hommerich mal danach, wie man Glück in der Soziologie messen bzw. Daten dazu erheben kann.
Wenn es um Glück geht, dann ist es die subjektive Wahrnehmung. Also fühlt sich jemand glücklich? Das kann man einfach messen, indem man Leute fragt und sie das selbst einschätzen lässt. Gibt es allerhand Forschung zu, sind sie glücklich auf einer Skala von 0 bis 10?Mit 10 ist das Glücklichste, 0 wäre gar nicht glücklich und dann soll man sich da irgendwo einordnen. Und es gibt verschiedene Indikatoren, die darauf hinweisen, dass Leute das selber einschätzen können. Also es gibt wenig Leute, die dann sagen, das kann ich nicht sagen, sondern eigentlich ist jeder in der Lage, relativ schnell zu sagen, 6, 4, ohne groß nachzudenken. Dann gibt es auch Studien, wo getestet wurde, wie haben die sich selber eingeschätzt und wie zum Beispiel schätzen nähere Kontakte die ein, also Familie, Freunde, also dass man das so objektiviert.
Gut, aber wenn man dann Antworten hat, wird der Vergleich dadurch erschwert, dass japanische Befragte ein Antwortverhalten an den Tag legen, das sich von europäischem oder nordamerikanischem unterscheidet.
Wenn man jetzt diese Skala hat, 0 bis 10, und dann einfach die Werte international vergleicht, dann kann es halt sein, dass man da Sachen vergleicht, die sich nicht so einfach vergleichen lassen, weil es halt tatsächlich Unterschiede gibt darin, wie in bestimmten, sagen wir mal, Kulturkreisen solche Skalen beantwortet werden. Also Antwortverhalten ist unterschiedlich. In den USA zum Beispiel, da gehen die Leute sehr gerne direkt auf die 10 oder eben andersrum auch auf die 0 oder 1, je nachdem, wie die Skala ist. Also die Extreme werden gerne gewählt. Also sehr expressives Antwortverhalten, kann man vielleicht sagen. Und in Japan ist das eher 0 bis 10, ja 6, 4, 5. Also man bleibt eher in der Mitte. Also das ist auch nicht nur bei Fragen nach Glück, sondern das ist bei all diesen Skalen, sodass es in Japan man besser nichts verwendet, wo eine reine Mitte-Kategorie ist, die ist weder noch. Denn dann hat man hinterher wenig Daten, mit denen man arbeiten kann. Das ist halt manchmal eine Schwierigkeit. Also das Antwortverhalten ist wirklich unterschiedlich. Und in Japan ist es tatsächlich so, dass die Leute weniger Extreme wählen. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass dann hinterher ein Glücksmittelwert, den man da ausrechnet für das ganze Land, dann nicht ganz so hoch ist, wie er zum Beispiel in den USA wäre.
Ist Glück in Japan also anders? Wird es anders verstanden oder gedacht? Florian Kulmers schrieb 2009, Japan ist das erste Entwicklungsland, das mit dem Imperativ des Glücks nach westlichen Vorgaben konfrontiert wurde. Dieser Imperativ traf dort auf eine Tradition, in der es lange nicht selbstverständlich war, dass Glück das höchste Lebensziel ist. Die US-amerikanische Besatzungsmacht hat nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Pursuit of Happiness in die japanische Verfassung geschrieben. Gemeint war damit das individuelle Streben nach Glück. Und dass das etwas anderes war als das stärker kollektivistische, an der Gruppe ausgerichtete Glück, ist nicht schwer zu verstehen. Güte und Harmonie der Gruppe sind die Komponenten konfuzianischen Glücks, schrieb Florian Kulmers.
Was typischerweise in Glücksforschungsdiskussionen immer herangezogen wird, ist die amerikanische Verfassung, The Pursuit of Happiness und Bantam und so weiter, was dann immer als Universalien präsentiert wird. Natürlich strebt die Menschheit als solche nach Glück, aber dass das gesellschaftliche Ganze den Rahmen dafür abgibt, erstens mal, was Menschen glücklich macht und zweitens den Stellenwert, den das einnimmt als ein gesellschaftlicher Wert.
Glück wurde vielfach mit Wirtschaftswachstum und materiellem Wohlstand gleichgesetzt. Florian Kulmers verweist in seinem Buch darauf, dass die von Heuser und Yamasaki erstellte deutsche Übersetzung der japanischen Verfassung auch nicht Streben nach Glück, sondern Streben nach Wohlstand lautet. Das entsprach einem Teil der ethischen Konzepte, die aus dem Utilitarismus stammen.
Dieser Utilitarismus bildet den Hintergrund der Glücksforschung, wie sie in den letzten 50 Jahren oder weniger im Westen sich entwickelt hat. Und wo diese Voraussetzung, man strebt nach dem eigenen Nutzen, nicht hinterfragt wird, sondern als Universalie betrachtet wird. Und demgegenüber steht, denke ich, eine mehr auf Harmonie ausgerichtete Lebenseinstellung.
Nun traf also eine importierte Vorstellung von Glück auf die japanische und wurde dann noch durch Lust auf Konsum und Wohlstand ergänzt. Aber nicht nur das US-amerikanische Konzept von Glück wurde importiert, auch das Wort Individuum hatte noch keine tiefen Wurzeln in Japan geschlagen.
Niklas Luhmann hat seine Wissenssoziologie speziell Semantik genannt. Und das in meinem Hinterkopf habend, habe ich mich vor langer Zeit mal mit bestimmten Übersetzungsproblemen im Japanischen beschäftigt. Und ein Problem, das vor allen Dingen in der späteren Meiji-Zeit die Leute hatten, war Individuum. Wie kann man das auf Japanisch sagen? Da gab es verschiedene Vorstellungen. Wenn man sich heute in den Medien umguckt, dann kann man zum Beispiel Individuality finden und das Kango-Putin klingt noch immer ziemlich gezwungen. Man kann auch sagen, über Japan hinausgehend vielleicht, eine vormoderne Gesellschaft legt viel größeren Wert auf, wie immer man Stratifizierung nennt, auf die Schicht oder Gruppen, Güter, Dörfer, als auf das Individuum. Das Individuum, was als solches erscheinen will, fällt aus der Ordnung raus und kriegt erst einen sozusagen respektierten Stellenwert in der modernen Gesellschaft.
Die nationalistische Gruppe Nippon Kaigi, die Japan-Konferenz, sieht sich als Kämpferin für die wahre japanische Volksseele. Die Organisation bemüht sich seit mehr als 20 Jahren um eine neue Verfassung. Eine, die für Japan, Zitat, angemessen ist und nicht von außen aufgezwungen. Nippon Kaigi will dem Kaiser wieder politische Macht übertragen und weniger Bürgerrechte, dafür aber mehr Bürgerpflichten festschreiben. Die Worte für Glück, Kofuku und Shiawase, kommen in diesem Verfassungsentwurf nicht vor. Soweit, so Meiji. Was aber macht nun Menschen in Japan glücklich? Abgesehen von heißen Quellen, Miso und einem Sieg über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Carola Hommerich hat auch danach gefragt.
Es gibt da tatsächlich einen Unterschied, wenn man jetzt eher individualistischere Gesellschaften mit eher kollektiv geprägten Gesellschaften vergleicht. Wie man sein eigenes Glück bewertet, jetzt in kollektiveren Kontext, auch davon beeinflusst wird, wie glücklich der Kontext ist oder wie gut geht es den Leuten um einen herum. Man bewertet sich vielleicht nicht so ohne weiteres als total glücklich, wenn man das Gefühl hat, man sticht damit jetzt hervor. Oder auch die Definition von was glücklich sein ist, muss nicht unbedingt ein himmelhoch jauchzend perfektes Glück sein, sondern eher so, es geht einem gut, es gibt keine großartigen Probleme. Das scheint tatsächlich näher an einer Definition von Glück zu sein. Es gibt auch eine Skala, die fragt nicht einfach nur, wie glücklich sind Sie, sondern die hat mehrere Fragen, unter anderem auch Fragen zum Kontext, also wie glücklich sind die Leute um einen herum und hat man das Gefühl, dass man da zum Glück anderer beiträgt. Das ist die Interdependent Happiness Scale. Interdependentes Glück, kann man es so nennen. Diese Art, Glück zu messen, funktioniert in Japan sehr gut. Das hat einen starken Zusammenhang auch mit der einfachen Frage, wie glücklich sind Sie? Und das ist stärker als jetzt zum Beispiel in Deutschland oder den USA. In Korea ist es auch ähnlich wie in Japan. Ich habe jetzt gerade eine Studie gemacht, repräsentativ für die japanische Bevölkerung. 2500 Leute sind das. Und da haben wir auch eine offene Frage nach Glück. Also wie würden Sie Glück definieren? Und da kann man sehen, also sehr wenige sagen sowas wie Geld. Also Familie ist immer sehr häufig, das ist international so. Aber es kommt ganz oft, hey, bonna seikatsu oder anshin, dikiru seikatsu. Ja, man kommt so zurecht. Ein friedliches Leben, passiert jetzt nichts Außergewöhnliches. Man muss nicht unbedingt herausstechen, sondern es geht einem so gerade gut. Und diese Beschreibung kommt wirklich häufig vor. Und das bestätigt exakt diese Vorstellung dieses interdependenten Glücks auch wieder.
Interdependentes Glück. Das Leben verläuft ganz okay und um mich herum sind meine Lieben auch zufrieden. Keine Rede von individueller Selbstverwirklichung. Die LDP und ihr Koalitionspartner Kometo machen also nicht ohne Grund in ihren Wahlkampfreden reichlich von den drei An Gebrauch. Ante für Stabilität, Ansinn für Sicherheit und Anshin für Sorgenfreiheit. Sie gewinnen damit nicht einmal 20% der Stimmen aller Wahlberechtigten, aber da fast die Hälfte nicht wählen geht und die Opposition zersplittert ist, reicht dieser Zuspruch für einen Wahlsieg nach dem anderen. Wenn man in Japan danach fragt, wie die Gesellschaft gesehen wird und wo sich die Menschen selber einordnen, dann zeigen die letzten 20 Jahre einen klaren Abwärtstrend. Dabei war in den Nachkriegsjahrzehnten erst einmal viel Zufriedenheit zu finden.
Wirtschaftsboom der Nachkriegsjahre und da fühlten dann alle, dass ihr Leben besser geworden ist. Alle hatten das Gefühl eines sozialen Aufstiegs. Damit verändern sich nicht unbedingt die relativen Unterschiede zwischen den Menschen, aber alle haben das Gefühl, mir geht's besser und dadurch haben sich dann Mitte der 70er über 90% der Bevölkerung als Mittelschicht selbst eingestuft. Und das wurde auch sehr stark propagiert. Wir sind jetzt alle Mittelschicht und uns geht's allen gut und alle sind sehr gleich. Japan war dann im internationalen Kontext eben sehr erfolgreich und stand gut da als erste asiatische Nation, die das erreichen konnte, aber gleichzeitig aber mit einer relativ geringen sozialen Ungleichheit. Wobei ich mich auch immer frage, worauf diese Einschätzung eigentlich beruhte, weil das ja nicht wirklich empirisch belegt wurde. 2009, da wurde die erste offizielle relative Armutsrate veröffentlicht. Und das ist natürlich jetzt aus unserer Sicht kaum zu glauben. Klar haben Soziologen das schon beforscht, aber es gab wenig Bewusstsein dafür, dass natürlich auch in einer Gesellschaft wie Japan, dass es da auch soziale Unterschiede gab und soziale Ungleichheit und so weiter. Und erst mit dem Ende der Wirtschaftsbubble, Anfang der 90er, kommt das dann auf. Also es entsteht plötzlich ein Bewusstsein dafür, okay, das geht nicht immer weiter so, es geht nicht immer weiter aufwärts, sondern jetzt ist erstmal Stopp und für viele Menschen geht es auch erstmal abwärts. Und das trägt natürlich dazu bei, dass Leute ihre Gesellschaft plötzlich ganz anders wahrnehmen. Wie dann die Realität ist, also wenn man objektiv misst, wie stark sind denn Einkommensunterschiede und so weiter, dann kann man sagen, Einkommensunterschiede haben zwar zugenommen, aber die waren auch vorher da und die Zunahme ist nicht so extrem, wie einen diese Kaxa-Panik vielleicht hat glauben lassen.
Kaxa-Panik. Damit ist eine Phase vor etwa 15 bis 20 Jahren gemeint, in der viel über soziale Stratifizierung gesprochen wurde, über die Kaxa-Shakai, was nichts anderes bedeutete, als dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderging. Wie Carola Hommerich sagt, kann es gut sein, dass die tatsächliche gesellschaftliche Entwicklung an sich kein ausreichender Grund für die intensive Debatte gewesen war. Die Selbsteinordnung der Menschen entsprach gar nicht der Intensität, mit der über soziale Stratifizierung gesprochen wurde. Allerdings hatten die Massenmedien Interesse an dem Thema gefunden und schienen nachzuholen, was vorher lange gar nicht beachtet wurde.
Wo ordnet man sich in der Gesellschaft ein? Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht, die große Mehrheit der Befragten ordnet sich in der Mitte ein. Das hat sich eigentlich nicht geändert. Das sieht man auch in Daten der Regierung. Die haben so etwas andere Kategorien, aber da sind das immer noch über 90 oder um die 90%, die sich in einer der Mitte-Kategorien, also untere, mittlere, obere Mitte einordnen. Was wir haben zeigen können mit unseren Daten, also ab Mitte der 70er bis letztes Jahr ist die letzte Erhebungswelle, dass das, was beeinflusst, wo man sich einordnet. Das hat sich verändert. Also Mitte der 70er, Mitte der 80er, da war wenig, also ein sehr schwacher Zusammenhang nur von subjektivem Status mit objektivem Status, also objektiver Sozialstatus dann gemessen über Einkommen, Bildung und Beruf. Der Zusammenhang war eigentlich fast gar nicht da. Also das spricht eigentlich dafür, dass das ein sehr schwammiges Verständnis davon war, wer ist jetzt hier eigentlich oben und unten? Also das war, glaube ich, nicht so richtig klar, einfach dadurch, dass dieser soziale Aufstieg von allen so schnell war. Und das hat sich jetzt über die letzten 20 Jahre doch gefestigt, also dass ein deutlicheres Bild davon ist, welcher Beruf vielleicht mit welchem sozialen Status assoziiert ist oder welches Einkommen, welcher Bildungsstatus etc. Also der Zusammenhang zwischen objektiven und subjektiven Zahlenstatus des stärker geworden. Die Menschen haben heute ein realistischeres Bild davon, wie Japan objektiv strukturiert ist. So kann man es vielleicht sagen.
Und wie wurde die eigene Gesellschaft bewertet?
1999 haben das noch sehr viele als Mittelschichtsgesellschaft bewertet. Dann verändert sich das ganz stark zu 2009 und es bleibt eigentlich dann gleich bis 2019, dass das sich verändert hin zu eher Modellen, die ja ungleicher sind, also sehr stark ungleiche Gesellschaftsmodell oder eben so ein bisschen ungleich, sagen wir mal. Und dann gibt es aber da auch die Frage, wie sollte denn die Gesellschaft sein? Und da wünschen sich immer noch alle eindeutig diese Mittelschichtsgesellschaft, diese Diskrepanz zwischen der erlebten Realität, also wie nimmt man die Gesellschaft wahr und wie würde man sie sich wünschen? Das ist ja auch was das persönliche Wohlbefinden beeinflusst, also auch eine Unzufriedenheit vielleicht damit, wie die Gesellschaft jetzt ist. Allein die Wahrnehmung, soziale Ungleichheit ist ein Problem in der japanischen Gesellschaft oder soziale Ungleichheit ist zu groß, allein das macht Leute ängstlicher und auch unglücklicher. Egal, ob einen das jetzt selber betrifft oder nicht, auch egal, in welcher sozialen Schicht man sich einordnet, allein die Wahrnehmung, die Gesellschaft ist ungleich, reduziert das individuelle Wohlbefinden.
Dass Nachrichten, Erzählungen und Botschaften, denen man ausgesetzt ist, also auch einen Einfluss auf das persönliche Wohlempfinden haben, ist folglich klar und macht die Beschäftigung mit Glück nicht einfacher. Das gilt auch für den Umstand, dass Glück ja auch davon abhängig sein kann, welchem Unglück man gerade entgangen ist. Florian Kulmers erzählt von Umfragen, die vor bzw. nach Santen Ici Ici, also dem 11. März 2011, durchgeführt wurden, dem Tag des großen ostjapanischen Erdbebens, der Flutwelle und dem Gau in Fukushima.
Die japanische Regierung hat im Dezember 2010 eine ihrer regelmäßigen Umfragen zum Wohlbefinden der Bevölkerung gemacht. Dann kam Santen Ichi Ichi und ein Team von Psychologen vom Kyoto Bokuro Kenkyuto haben dann Ende März, Anfang April von dieser Umfrage eine zweite Welle gemacht. Versuchspersonen im Krisengebiet ausgenommen, dann haben sie im Zusammenhang mit dieser zweiten Welle auch noch eine Gruppe zusätzlich befragt. Denkt ihr an die Opfer von Fukushima? Und dann haben sie festgestellt, dass die Zufriedenheitsrate nach Santen Ichi Ichi hochgegangen ist. Und zwar speziell bei den Interviewees, die die Frage, denkt ihr an diese Opfer, positiv beantwortet hatten.
Glück wird also auch oft durch den Vergleich mit anderen bewertet. Anderen ist ein Unglück zugestoßen, man selbst blieb verschont, das eigene Glücksgefühl wird stärker. Studien, die religiöse und nicht religiöse Menschen bezüglich ihres Glücksgefühls vergleichen, haben wir nicht gefunden, obwohl es sie sicher gibt. Denn natürlich wird auch in religiösen Texten von Glück bzw. Unglück gesprochen, im Diesseits und im Jenseits. Laut Umfrage von NHK aus dem Jahre 2018 bezeichnen sich in Japan jedoch nur 7% der Menschen als sehr oder ziemlich religiös. 20% geben an, irgendwie religiös zu sein, über 70% aber sagen nein. In Folge 2 und 3 dieses Podcasts haben wir schon einmal die neue Religion mit dem Namen Wissenschaft vom Glück erwähnt, Kofuku no Karaku. Deren Gründer und Oberhaupt ist im März verstorben. Die von ihm ins Leben gerufene Partei zur Verwirklichung des Glücks ist aber noch aktiv. Allerdings ist nicht Glück im Parteiprogramm prominent vertreten, sondern Prophezeiungen vom kommenden Unglück, wenn die Partei nicht das Ruder übernehmen sollte. Man findet Glück also an allen Ecken und Enden. Ein weiteres Beispiel dafür ist ein Stadtteil Tokios, dessen politische Vertreter sich Sarkozys Idee annahmen und ebenfalls nach Glück suchten. Dazu riefen sie eigens eine Glückserforschungsgruppe ins Leben, wie Florian Kulmers erzählt.
Harakawa-ku ist der einzige Ku in Tokio, die eine Bofuku Kenkyu Gruppe unterhalten. Das ist also bestimmt 15 Jahre her, dass sie das gegründet haben. Und dann haben sie versucht, ich bin da nicht auf der Höhe, wie weit ihnen das gelungen ist, ein landesweites Netzwerk zu gründen, um auf der kommunalen Ebene besser hinzugucken, was macht die Leute glücklich, zufrieden und so weiter. Und dass das in Arakawa-ku geschah, ist insofern nicht ganz zufällig, weil Arakawa der einkommensschwächste Stadtteil Tokios ist. Und dann haben sie Untersuchungen gemacht, auch worauf legen die Menschen Wert, an welchen Schrauben müssen wir drehen. Und das, es hat etwas Modisches, aber zeigt andererseits deutlich, dass dieser Trend, mit den Bedürfnissen der Regierten Rechnung zu halten, dass der Fuß gefasst hat.
Und wo in Japan ist das Glück jetzt besonders groß?
Echizen no kuni, Fukui-ken. Fukui-ken, 実は日本有数の幸福度が高い県。一般財団法人日本総合研究所が発表した全47都道府県幸福度ランキング2022年版で5回連続となる総合1位を獲得。
Das Japan Research Institute Nihon Soken hat in seinen Untersuchungen 5-mal die Präfektur Fukui als glücklichste Japans identifiziert. Wie der TV-Bericht, den Sie eben kurz hören konnten, erklärt, sind wesentliche Gründe für den Glückserfolg der Präfektur die Zufriedenheit der Menschen mit ihren Jobs, den Schulen und der Hilfe, die Familie mit Kindern zuteil wird. Es gäbe vergleichsweise viele Drei-Generationen-Haushalte. In anderen Fällen lebten die Eltern oft nicht weit entfernt. Viele Frauen seien erwerbstätig. Die Zahl der Doppelverdienerhaushalte läge mit 61% 10% höher als im Landesdurchschnitt. Fukui also. Nordöstlich von Kyoto gelegen, am Japanischen Meer, sehr bergig. Die Einwohnerzahl liegt bei 770.000, Tendenz seit Mitte der 1980er Jahre fallend. Es regnet viel, es schneit viel, die Luft ist im Sommer sehr feucht. Laut Präfekturverwaltung findet man nirgendwo in Japan so viele Osterglocken wie hier. Fukui ist aber auch durch eine Bergkette in zwei Teile geteilt. Und der kleinere südwestliche Teil namens Renan beherbergt 15 Atomreaktoren und den schnellen Brüter Monju. Glaubt man der Umfrage, sind offensichtlich viele Menschen mit ihren Jobs an den AKWs sehr zufrieden. In einer anderen landesweiten Umfrage war übrigens Okinawa die Heimat für die glücklichsten Menschen. Fukui erreicht hier nur Platz 22. Wie gesagt, das Thema ist fies. Messungen schwierig. Am Anfang dieser Folge waren wir sicher, dass das Gegenteil von Glück Unglück ist. Nun kommt Arthur Brooks daher, Harvard-Professor und prominenter Glücksforscher, und sagt, Zitat, "It's not." Die Gefühle Glück und Unglück würden nämlich in unterschiedlichen Hirnregionen produziert. Und er macht es noch schlimmer, weil er von dem Satisfaction-Dilemma spricht, dem eigentlichen Rätsel des Glücks, wie er das nennt. Man arbeitet lange auf ein Ziel hin, erreicht es schließlich, ist sehr glücklich und fällt dann in ein Loch. Brooks argumentiert, dass Glück vor allem aus Freude, Zweck und Befriedigung zusammengesetzt ist. Wenn man Brooks und all die anderen Dinge berücksichtigt, über die wir bisher gesprochen haben, welche Aussagekraft haben dann internationale Vergleiche? Im World Happiness Report schneidet Japan nicht gut ab. 2022 stand das Land bei der durchschnittlichen Bewertung des Lebens, der sogenannten Average Life Evaluation, auf Rang 54, knapp vor Portugal und Südkorea, aber hinter Usbekistan, Mauritius und El Salvador. Deutschland nahm Rang 14 ein, Österreich Rang 11 und die Schweiz knapp an den Medaillenrängen vorbei, Platz 4. Die Platzierungen ergaben sich aus den Werten für Bruttosozialprodukt pro Kopf, sozialer Unterstützung, gesunder Lebenserwartung, Entscheidungsfreiheit, Großzügigkeit und Korruptionswahrnehmung. Wenn man sich für all diese Indikatoren überlegt, wie sie sich in Zukunft entwickeln werden, könnte alleine die zunehmende Alterung der Gesellschaft dafür sorgen, dass Japan weiter nach unten rutscht. Auch vorstellbar ist, dass das Klima schlechter wird, im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Monat gab es bereits Rekordtemperaturen und Extremregen. Im kommenden Sommer wartet Super El Niño. Die Regierungsparteien stellen weiterhin Stabilität, Sicherheit und Sorglosigkeit in Aussicht. Viel Glück. Im Januar vor 20 Jahren schrieb die Tageszeitung Yomiuri, 2900 Teilnehmer des LDP-Parteitages hörten die Parteihymne. Doch schleichen sich dort in letzter Zeit immer mehr Dissonanzen ein. Die Tonlage sei zu hoch, schwierig für die Parteimitglieder. Premierminister Koizumi habe nur den Mund ein wenig bewegt, einzig Aso Taro habe inbrünstig mitgesungen. Man solle doch eine Hymne schaffen, die sich auch Nichtwähler merken könnten, wurde Santo Akiko zitiert, nicht nur LDP-Oberhausabgeordnete, sondern in einem anderen Leben auch Sängerin. Umgesetzt wurde ihre Anregung in den letzten 20 Jahren nicht. Wer weiß, was sonst aus dem Wort Glück im Text geworden wäre. Vielen herzlichen Dank an Carola Hommerich und Florian Kullmaß für ihre Unterstützung. Ohne sie hätten wir das Thema Glück bestimmt nicht aufgegriffen. Und natürlich auch Ihnen, die Sie uns bei diesem Versuch geduldig zugehört haben. Vielen Dank.
Japan.